Dieser Podcast wird unterstützt von BDO.
Willkommen zu Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Natascha Ickert. Heute geht's um Illegales und zwar um Steueroasen. Wie sparen Reiche oder Unternehmen wirklich Steuern und wie funktionieren Steueroasen und was versteht man darunter eigentlich? Das alles klären wir heute und so viel sei verraten, ja, auch in Österreich gab es Steueroasen. Die Expertin für diese Woche, die sich viele Jahre mit dem Thema befasst hat, ist heute zu Gast und zwar Silke Oetsch. Sie hat eine interessante wissenschaftliche Laufbahn. Sie ist Architektin und Soziologin und war an den verschiedensten Universitäten als Lehrkraft und Professorin tätig. Zum Beispiel in Innsbruck, Bangkok, Liechtenstein oder Hamburg. Momentan ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Soziologischen Forschungsinstitut Göttingen und beschäftigt sich mit Themen rund um Klimaschutz und Finanzwirtschaft. Herzlich willkommen, Silke Oetsch. Schön, dass Sie da sind bzw. remote zugeschaltet sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Bevor wir tief ins Thema einsteigen, hier ein wichtiger Hinweis. Es lohnt sich, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder auf wo auch immer ihr Podcasts hört, zu abonnieren. Dann verpasst ihr nie eine neue Folge. Gut, dann starten wir mal gleich ganz tief ins Thema ein. Wie kam es denn eigentlich zu Ihrem Interesse, sich mit Steueroasen auseinanderzusetzen? Von der Architektur in die Finanzwelt, wie lief das?
Also früher hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mich einmal mit Steuern beschäftige. Aber ich hatte damals das Extrembeispiel der Hotel- und Casino-Architektur in Las Vegas untersucht. Und da konnte ich mir bestimmte Sachen nicht erklären. Und das wurde alles klarer, nachdem ich wusste, wie Finanzinvestoren ticken und funktionieren. Und da hatte mich irgendwie das Interesse mal an der Welt des Geldes gepackt. Und ich habe dann begonnen, einfach weiter mich zu informieren und bin eigentlich über diese Beschäftigung mit Finanzinvestitionen dann auch nebenbei etwas noch zur Attacke gekommen, habe mich dann auch weiter noch eher privat damit beschäftigt. Zugleich war dann in Deutschland die Wirtschaftskrise. Also das war so die Zeit, als Deutschland der kranke Mann Europas war. Also das war nach der Hightech-Blase. So um die Nullerjahre 2002, 2003 war das ganz stark. Und da wurde also im großen Stil überall gekürzt. Und da hat mich dann interessiert, ob wirklich so wenig Geld da ist, wo das Geld bleibt, wie viel, also wie überhaupt so ein Haushalt funktioniert. Und da, ja, habe ich mich eigentlich stark damit beschäftigt, selbst Referentin zu dem Thema eingeladen, sehr viel Literatur gelesen. Und dann bin ich bei meinen Recherchen auf Steueroasen gekommen.
Und vielleicht haken wir da gleich mal ein. Was ist denn überhaupt eine Steueroase? Also gibt es irgendwie eine wirkliche fachliche Definition? Die Antwort ist wahrscheinlich mehrere.
Naja, die OECD hat einmal versucht, das zu definieren als ein Ort, wo es keine und niedrige Steuern gibt, wo es keinen effektiven Informationsaustausch gibt, ein Ort, der nicht transparent ist und wo keine substanzielle wirtschaftliche Tätigkeit nachgewiesen werden muss. Allerdings gab es einen großen Lobbydruck, sodass sich die OECD dann von dieser Definition erst einmal wieder distanziert hat und dann nur noch in der Folge von unkooperativen Jurisdiktionen gesprochen hat. Also die Staaten, die also nicht kooperativ sind, also mit den internationalen Reformbemühungen, und hatte dann auch eine Liste erstellt, die wenig Aussagekraft hatte. Die der IWF oder ein Autor des IWF hat auch einmal versucht, Steueroasen zu definieren und als eine Jurisdiktion, die also mehr Finanzdienstleistungen bietet, als eigentlich ihre Wirtschaftsleistung es zulassen müsste, also wo eigentlich eine sehr viel Finanzdienstleistungen angesiedelt sind. Also man kann sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, überhaupt Steueroasen zu definieren, weil natürlich auch die Praktiken sich immer wieder ändern. Und wenn die Regulierung eine Lücke schließt, dann denken sich eigentlich BeraterInnen häufig wieder eine neue Lücke aus. Und einige Staaten nutzen das mehr oder weniger bewusst. Bei anderen ergibt sich so etwas durch Zufall, so dass selbst also zum Beispiel das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das ist so eine Bewegung oder eine NGO, die sich eben für mehr Steuergerechtigkeit einsetzt, eben auch dazu gekommen ist, dass es besser ist, keine Steueroase nicht zu definieren, um da auch halbwegs flexibel zu sein.
Jetzt haben Sie von Gesetzesauslegung gesprochen. Geht es da um die, natürlich wahrscheinlich um die Gesetze, die in dem jeweiligen Land, wo die angeblich Steueroase ist, oder? Sozusagen nicht die Gesetze, die wir in Österreich haben, sondern die Gesetze, die eben dort gelten, wo die Gelder hinverlagert wurden. Verstehe ich das richtig?
Naja, es ist ein bisschen kompliziert. Die meisten Unternehmen haben ja ganz viele Subunternehmen, Tochterunternehmen und so weiter. Und wenn Sie ein großes Unternehmen haben, müssen Sie sich eigentlich mit ganz vielen Tochtergesellschaften gleichzeitig beschäftigen und verstehen, welche Firma welches Geschäft mit welcher anderen Firma macht, innerhalb eines Konzerns und außerhalb eines Konzerns. Und von daher sind eigentlich bei den meisten größeren Unternehmen eigentlich immer, haben sie eigentlich immer verschiedene internationale Gesetzgebungen, die sie da berücksichtigen müssen.
Ui, verstehe. Noch komplizierter, als ich mir das dachte. Wer vermeidet denn jetzt Steuern? Ist es eigentlich einfacher, in Anführungszeichen, als Unternehmen oder als Privatperson sein Geld gut zu veranlagen, um es jetzt in Steuerberatersprech zu sagen?
Also man kann sagen, dass die Abgrenzung, zumindest wenn es in die höheren Vermögen geht, relativ schwierig ist, weil reiche Privatpersonen eben einen Großteil ihrer Gelder eigentlich in Unternehmen investiert haben oder was heißt in Unternehmen, also in Anlagen investiert haben, die in gewisser Weise in Bezug zu Unternehmen stehen. Und es gab im Rahmen der OECD in den letzten Jahren, insbesondere nach der Finanzkrise, doch ein ganzes Teil Versuche, die Steuervermeidung oder aggressive Steuervermeidung von Unternehmen einzugrenzen. Und da sind sehr viele Gesetze erlassen worden. Aber nach wie vor gehen wir davon aus, dass Unternehmen doch immer noch sehr viele Möglichkeiten nutzen, um Steuern zu gestalten. Aber es ist weniger geworden. Und das liegt auch ein bisschen so an der Steuermoral oder der Steuerpraxis der Unternehmen. Das ist also schon unterschiedlich. Bei reichen Privatpersonen, also es ist immer schwer genau zu sehen, was sie machen, weil das natürlich geheim ist. Aber es gab ja ein ganzes Teil Leaks in den letzten Jahren. Und bei der Aufarbeitung von Leaks ist herausgekommen, dass also insbesondere reiche Privatpersonen in einem wesentlich größeren Umfang Steuern also gestalten als andere Personen und damit eben sehr stark ihre Steuerzahlungen eigentlich senken.
Ah, dass sie sozusagen Gesetze beeinflussen oder Gesetzeslagen beeinflussen, damit es dann positiv zu ihrem Sinne gestaltet wird. Verstehe ich das richtig?
Das auch, aber sie haben einfach auch das Geld, sich BeraterInnen zu kaufen. Oder sagen wir mal so, wenn sie so auf die Webseiten von Vermögensberatung oder SteuerberaterInnen gehen, also gerade den teureren, da ist es eigentlich so, dass da steht, also unter 500.000 Euro brauchen sie gar nicht anzukommen. Also unter 500.000 Euro Spielgeld sozusagen. Und also es ist eigentlich eher eine Frage, wer vermeidet, ist eigentlich eher wie viel sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen. Aber je mehr Geld sie haben, umso einfacher ist es im Prinzip, die Beratungskapazitäten zu zahlen. Und sie brauchen ja auch BeraterInnen, die eigentlich sehr viele Rechtsrahmen kennen und die das auch so machen, dass es eben nicht entdeckt wird. Und in den letzten Jahren wurde einfach viel getan, um einfache Steuervermeidung oder aggressive Steuervermeidung und Steuerhinterziehung zu verhindern. Aber komplexere Formen sind schwieriger aufzudecken und ja, genau.
Mhm. Und wie tun Unternehmen oder Privatpersonen das jetzt genau? Wie gehen sie vor, wenn sie eben Steuern vermeiden möchten?
Also insgesamt ist das so, also je komplexer das Modell, umso schwieriger ist es natürlich, das zu entdecken. Und also Unternehmen oder Privatpersonen, ja, machen das häufig so, dass sie häufig auch ihre Modelle wechseln. So insgesamt kann man sagen, es gibt so bestimmte Methoden, die immer wieder aufkommen. Das ist zum Beispiel über Lizenzen, dass Unternehmen Lizenzen in eine Steueroase verlagern. Das heißt zum Beispiel, in Irland sind relativ niedrige Steuern fällig und deshalb werden viele Patente dort angemeldet oder in den Niederlanden. Dann haben sie so, dass unterschiedliche Zinsniveaus genutzt werden, beziehungsweise das Unternehmen, Tochterunternehmen und ein anderer Unternehmensteil, dass sie sich gegenseitig Kredite geben zu hohen Zinsen. Und so werden dann Gelder verlagert. Dann haben sie natürlich auch noch so etwas wie, ja, dass sich Personen als Privatpersonen in der Steueroase, die Bürger dort quasi so ein goldenes Visa kaufen, dort StaatsbürgerInnen werden und dann bestimmte Steuerarten einfach nicht mehr zahlen müssen.
Ist es in der Schweiz zum Beispiel so oder gibt es ein anderes Land, wo das oft so ist oder vorkommt.
Ja, goldenes Visa, das waren also insbesondere die europäischen Südstaaten, die das dann in der Krise genutzt haben, so oder Zypern oder solche Länder. Genau, und wo Sie also fragen, wie tun Sie das konkret? Also mich hatte das jetzt auch mal ein konkreter Fall interessiert und ich habe einfach mal mir angesehen, was Elon Musk steuerlich gemacht hat. Und also ich wusste noch nicht, ob er was gemacht hat, aber natürlich habe ich da eine Steuergeschichte gefunden. Also Elon Musk hat ja ein Vermögen von über 300 Milliarden Dollar, so hoch wird das geschätzt. Und seine Steuerunterlagen wurden 2018 durchgestochen und von der Plattform ProPublica. Und es ist rausgekommen, dass er so gut wie keine Einkommensteuer bezahlt hat und einen Steuersatz, der irgendwie bei 3% lag in etwa. Und ja, das hat funktioniert, weil er eben kein Gehalt bekommt, sondern Tranchen an Aktienoptionen hat. Das heißt von Tesla, das heißt, er kann zu einer bestimmten Zeit eigentlich Aktien zu einem bestimmten Preis kaufen. Dadurch ist er eben sehr reich geworden. Und es gibt im amerikanischen Steuerrecht, also wenn man Aktien kauft und die nicht verkauft, dann mit der Sicherheit dieser Aktien kann man dann eben sich Kredite leihen und muss dann keine Steuern zahlen. Und die Steuern normalerweise, wenn man diese Aktien nicht zu Geld macht, dann kann man die im Prinzip umsonst vererben. Und das ist anscheinend so ein Trick, den viele reiche AmerikanerInnen eben nutzen. Und dann gab es ja so eine Abstimmung auf Twitter und so weiter, wo Musk dafür kritisiert wurde. In der Folge hat er dann auch einen Teil dieser Aktie dann de facto verkauft. Aber es ist jetzt nicht klar, ob er damit Steuern gezahlt hat, weil das einfach nicht publik ist. Er hat dann auch seinen Firmensitz von Kalifornien nach Texas verlagert. Die Firma Tesla hatte einen Reingewinn auch in 2021 in Höhe von über 5 Milliarden US-Dollar und hat aber für das US-Geschäft dann einen Verlust angegeben und angegeben, dass alle Gewinne im Ausland angefallen sind. Also da haben wir dann wieder so eine Verschiebung von Gewinnen mutmaßlicherweise und also wenig Steuern, die dort bezahlt sind. Und zugleich hat die Firma aber auch von öffentlichen Ausgaben und auch von der Regulierung also stark profitiert. Denn gerade so die Firmen Tesla und SpaceX haben also vermutlich nur aufgrund öffentlicher Aufträge überlebt und haben eben auch von den Subventionen für AutokäuferInnen profitiert. Also für einen Tesla hat man ja bis zu 7.500 US-Dollar Subventionen bekommen. Und Tesla hat außerdem noch vom Emissionshandel profitiert. Also das ist natürlich auch eine staatliche Regulierung.
Tja, das ist doch schon mal, aber an sich ist es ja immer noch legal. Also vor allem das mit den Aktien nehme ich an von einem eigenen Unternehmen, oder? Dass er sich selbst dann keinen Lohn ausgezahlt hat.
Genau, also das ist legal. Und also prikanterweise gab das auch in den USA eine große Diskussion darüber, ob das jetzt auch legitim ist, was er macht. Und da wollte eigentlich die Biden-Regierung, wollte also nach dieser Diskussion auch Steuern auf Einkommen in der Höhe ab 25 Millionen US-Dollar einführen von einer Steuer von 8%. Und außerdem sollte eine Mindeststeuer auf Milliardärseinkommen kommen. Und dieses Steuerschlupfloch, also dass man die Gelder eigentlich immer nicht besteuern muss, wenn man die in der Firma lässt, das sollte auch geschlossen werden. Gut, und Sie wissen natürlich, wie die Wahlen gelaufen sind und dass auch Musk dazu beigetragen hat, dass die Wahlen so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Und von daher finde ich das Beispiel eigentlich sehr bezeichnend, weil eigentlich solche Personen ohne staatliche Ausgaben gar nicht so reich geworden wären. Es ist nicht gelungen, sie einfach so stark zu besteuern, dass sie eben über ihre wirtschaftliche Macht keine politische Macht ausüben können. Und sie nutzen dann diese Macht auch letzten Endes auch wieder, um Gesetze zu beeinflussen.
Ja. Aber natürlich wäre das auch nicht gegangen ohne Steuerprofessionalistinnen, oder? Und Professionalisten, also Berater im Endeffekt, die überhaupt solche Möglichkeiten aufzeichnen. Sie haben ja über diese Personen auch geforscht. Was haben Sie denn da herausgefunden?
Also ich hatte ein DFG-Projekt zur Steuergestaltungsbranche, weil mich das einfach interessiert hat, was das überhaupt für Professionelle sind, die solche Konstruktionen entwerfen. Und mich hat auch interessiert, also ob das stimmt, dass das nur einige schwarze Schafe sind. Wir hatten ja in Deutschland diese Probleme mit den Cum-Ex-Geschäften, wo eigentlich superreiche Personen eben nicht nur Steuern hinterzogen haben, sondern sich auch noch im Prinzip an den Steuereinnahmen eigentlich für nichts und wieder nichts bedient haben. Und da hat mich auch interessiert, was für Menschen machen das überhaupt und kann man das verallgemeinern? Und ja, insgesamt ist es so, dass es zumindest in Deutschland fast 90.000 Steuerberaterinnen gibt. Also ich habe mal nachgeguckt, wie viel das in Österreich sind. Das müssten so also an die 6.000 sein. Und da gibt es so ganz unterschiedliche Typen. Also es gibt zum einen die Solo-Selbstständigen, die meistens Leute beraten, die Steuern als lästige Pflicht sehen, aber die vielleicht gar nicht mal so stark an Gestaltung interessiert sind. Die werden in der Branche die Wald- und WiesensteuerberaterInnen genannt. Und dann gibt es aber auch welche, die für Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften arbeiten. Also bei den Großen sind die Big Four bekannt, also KPMG, Deloitte, Ernst & Young und
PwC wahrscheinlich, oder?
Genau, PwC. Und dann gibt es eben noch sehr spezialisierte Kanzleien, die nennen sich im Branchenjargon die Boutiquen. Und die bieten dann maßgeschneiderte Lösungen an. Und dann gibt es auch noch so eine Bezeichnung für die ganz, ganz teuren, das sind die Magic Circle Kanzleien. Und also es ist auch sehr unterschiedlich. Das Jahreseinkommen von Steuerberatern, das schwankt in Deutschland so zwischen 60.000 Euro für die Solo-Selbstständigen bis zu 330.000 Euro an offiziellen Zahlen, was ich so gefunden habe. Also regulär für die Gutbezahlten, aber dann kommen natürlich noch Zusatzzahlungen dazu. Und bei diesen Zahlen weiß man natürlich, das muss irgendwo herkommen. Und ja, also es ist auf jeden Fall lukrativ und wir haben innerhalb dieser Branche wirklich diejenigen, die durchaus moralisches Gewissen haben und meinen, sie versuchen das ehrlich zu machen. Aber auch viele, die meinen, naja, man müsste ja den Unternehmen helfen und das sind ja ihre Klienten und sie tun was für den Wirtschaftsstandort. Und andere, die sagen, das ist ja, wenn die Steuergesetze so sind, wie sie sind, dann ist das Aufgabe der Politik, die Löcher zu schließen und sie haben jetzt überhaupt keine Skrupel zu gestalten, sondern also da waren auch viele, die einfach ehrgeizig waren.
Das haben Sie in Interviews nämlich herausgefunden, mit denen Sie die geführt haben.
Ja, genau. Also ich hatte eigentlich mit 42 Personen Interviews geführt und das war eigentlich sehr interessant zu sehen, wie die sich auch verhalten haben, allein schon zu dieser Frage. Also es haben sich viele aufgeregt, wenn ich sie gefragt habe, ob sie das legitim finden, so bestimmte Steuersparmodelle. Und man hat aber gemerkt, so wie die geantwortet haben, also da haben viele so ganz, ganz viele Begründungen angeführt, warum das legitim ist, dass da viele dann doch letzten Endes ein schlechtes Gewissen hatten. Und sonst hätten sie nicht so eine Kette von 20 Argumenten angeführt, warum man das machen darf.
Ja, das glaube ich. Jetzt kommen wir zu dem auch eigentlich spannenden Dingen. Steueroasen verändern sich ja wahrscheinlich, aber wo wird denn jetzt gerade am liebsten Geld geparkt? Also welche Steueroasen gibt es denn heute?
Also es ist natürlich immer noch ein sehr intransparentes Feld und es gibt immer mal wieder so Untersuchungen, wo rauskommt bei den Leaks, wo man eigentlich so die aufarbeiten kann und wo man sieht, was sich da so tut. Also da gab es so eine Untersuchung in den USA, wo rausgekommen ist, dass über 60% der internationalen Profite von Konzernen in nur 6 kleinen Ländern verbucht werden, also in den Bermudas, in den Cayman Islands, in Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur und der Schweiz. Dann gibt es das Netzwerk Steuergerechtigkeit, das eigentlich jetzt seit einem Jahrzehnt in etwa so einen Schattenfinanzindex rausgibt, so mittlerweile eines für Unternehmen und eines so insgesamt, wo dieses Netzwerk unterschiedlich ja so an die 90 Jurisdiktionen untersucht auf die Gesetzgebung, die es dort gibt und vor allen Dingen sich anguckt, wie transparent ist die Gesetzgebung und gibt es in dieser Jurisdiktion zum Beispiel Regeln für ausländische Unternehmen? Gibt es eine Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Lizenzgebühren oder von Dienstleistungen? Oder gibt es eine länderbezogene Berichterstattung? Das heißt, melden eigentlich Länder an ausländische Steuerbehörden weiter, was die Bürger des jeweiligen Landes eben dort angeben? Also wenn sie das weitermelden, dann können die Steuerbehörden, die zuständig sind, eigentlich überprüfen, ob die Angaben plausibel sind oder nicht. Und in dieser Liste taucht die USA ganz oben auf. Also es gibt also gerade so US-Bundesstaaten wie Delaware oder so, wo viele Unternehmen eigentlich ihren Sitz offiziell haben und wo die USA eigentlich vor allen Dingen keine Informationen mit anderen Staaten tauschen. Dann steht noch die Schweiz auf der Liste, Singapur, Hongkong, Luxemburg, Japan. Auch Deutschland ist teilweise sehr intransparent, was Geldwäsche betrifft. Und dann eben noch andere Staaten, die britischen Jungferninseln, Guernsey oder solche Inseln, das sind also solche Standorte, das sind welche, die eigentlich immer noch, wovon man ausgehen kann, dass das eigentlich Steueroasen sind.
Ja, spannend. Und Sie sind ja auch teilweise in Steueroasen gefahren und haben sich das genauer angeschaut, Leute gesucht und interviewt. Unter anderem sind Sie auch nach Österreich gekommen, und zwar ins Kleinwalsertal. Wollen Sie uns mal mitnehmen auf diese Reise? Was haben Sie denn da gemacht?
Also man muss vielleicht wissen, damals war Österreich noch eine Steueroase, weil es das österreichische Bankgeheimnis gab. Ich glaube, wir waren da 2008 oder 2009 in dem Dreh. Und damals war es so, dass österreichische Behörden keine Informationen an andere europäische Staaten weitergegeben haben. Das heißt, sie können davon ausgehen, dass viele AusländerInnen, die Schwarzgelder haben, diese Schwarzgelder nach Österreich gebracht haben, weil sie wussten, also die Behörden, österreichischen Behörden geben diese Informationen nicht weiter raus. Gut. Und das wusste ich. Und dann habe ich ja eigentlich schon über Steueroasen geforscht und Vorträge gehalten. Und da bekam ich mal die Anfrage, ob ich das nicht bebildern kann, eigentlich mal meinen Vortrag. Dann dachte ich mir, naja, was gibt es da für Bilder? Und wenn Sie so ein bisschen im Internet gucken, oder damals haben Sie vor allen Dingen immer diese Palmeninseln gesehen und so schöne, richtige Oasen und so wirklich hübsche Bilder. Und dann dachte ich mir, also ist ja total falsche Bildsprache, weil man tut ja so, als ob eine Steueroase, das ist ja eine, im Prinzip ist das ja eigentlich so ein Gesetz, das dazu führt, dass weniger Steuermittel verfügbar sind, dass das einfach viel zu schön aussieht. Und man müsste eigentlich mal den Leuten zeigen, wie sie da, ja, was das wirklich ist, so eine Steueroase.
Nicht, dass es Kleinwalsertal nicht auch hübsch wäre.
Ich meine, Urlaub mache ich da ja auch. Ach, aber was wir da gemerkt, also da bin ich dann mit einer Kollegin hingefahren und wir haben uns das mal angesehen. Und da hatten wir zum Beispiel diesen Ort Rietzhallen getroffen. Da waren wir und damals hatten wir so an die 10 oder 12 Banken, waren da in einem kleinen Ort mit nicht mal 3000 Einwohnern. Und wir waren außerdem noch in Junkerholz, das ist ja in Vorarlberg und das ist ein kleiner Ort auch mit wenigen 100 Einwohnern und auch 4 Banken. Und da sind ständig irgendwelche großen Wagen vorbeigefahren, haben kurz vor den Banken gehalten. Leute sind dann ausgestiegen, waren eine halbe Stunde dort und sind dann wieder weggefahren. Also es waren vor allen Dingen Kennzeichen aus Deutschland. Und in Rietzhallen, in diesem kleinen Ort mit den 10 Banken, war außerdem noch ein Casino und die Parkplätze waren dann teilweise auch so diskret, dass es so aussah, als würde man einkaufen gehen und ist dann im Fahrstuhl hochgefahren zur Bank. Und ich habe auch mal nachgeguckt, wie hoch die Anlagen waren dort. Also in Rietzhallen waren die bei 12 Milliarden Euro und in Junkholz 4 Milliarden. Und deshalb fragt man schon, wie so viel Geld in so eine kleine Gemeinde kommt.
Mhm. Aber das gibt es jetzt nicht mehr, richtig? Das ist jetzt geschlossen worden sozusagen.
Ja, das ist geschlossen worden, weil Österreich hat dann auch sich dem automatischen Informationsaustausch angeschlossen. Also dieses Versteck, das funktioniert. Also soweit ich weiß, funktioniert das nicht mehr.
Vielleicht würde ich jetzt gerne noch zu den VerliererInnen kommen. Das heißt, wer hat eigentlich was einen Nachteil davon, wenn Steuern gespart werden?
Naja, also zum einen natürlich die normalen SteuerzahlerInnen. Denn was die einen nicht zahlen, zahlen die anderen. Also wenn Sie sich das gerade mal im zeitlichen Verlauf ansehen, dann sehen wir, dass in der Nachkriegszeit viel größere Anteile des gesamten Steueraufkommens von reichen Personen und von Unternehmen bezahlt wurden. Mittlerweile ist das so, dass sich vor allen Dingen die Mittelschicht einen Großteil der Steuern zahlt. Ein Großteil des Steuereinkommens sind Mehrwertsteuern und dann kommen Einkommensteuern und das sind aber so vor allen Dingen so die Mitte, die das zahlt. Also die Unteren haben kein Geld, wobei die zahlen auch sehr viel Mehrwertsteuern. Also gemessen an dem, was sie haben, zahlen sie schon den hohen Anteil, aber die Oberen zahlen dann dementsprechend weniger. Äußerst problematisch ist das auch für den globalen Süden, denn da sind gerade Steuerbehörden sehr schlecht ausgestattet, weil die Staaten das Geld einfach nicht haben, um eine Steuerbehörde gut aufzustellen. Und die sind aber sehr stark angewiesen, gerade auf Unternehmensgewinne, weil sonst viele Personen kein Geld haben. Und da ist es natürlich ja dramatisch, wenn dort große Unternehmen Steuern hinterziehen. Großes Problem sind natürlich fehlende öffentliche Investitionen. Also das sehen wir ja im Moment, dass gerade sehr viele Gelder eigentlich notwendig werden, auch um die ökologische Wende hinzubekommen. Denn je länger wir warten mit diesen Investitionen, umso teurer wird es. Also von daher müsste jetzt eigentlich im großen Stil investiert werden. Und diese Gelder fehlen eben total. Und es sind auch nicht die Privatinvestoren, auch nicht sichtbar, die jetzt groß in die ökologische Wende investieren würden.
Und was ich schon auch sehe, ist, dass die Politik ja einen wichtigen Anteil daran hat, wie sehr Gelder verschoben werden können. Wie verhält sich denn die Politik zu Steueroasen und Steuerpraktiken, die als illegitim wahrgenommen werden?
Ja, also ich habe ja in den Nullerjahren eigentlich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Also das war so im Jahr so 2002 oder 2003 oder so bin ich darauf gestoßen. Und damals war es so, dass eigentlich kaum jemand sich damit beschäftigt hatte. Oder beziehungsweise, wenn man das kritisiert hat, da wurde man selbst kritisiert. Also ich habe teilweise Drohanrufe und so bekommen, weil ich mich kritisch zu Steueroasen geäußert habe. Und da wurde immer gesagt, ja, niemand zahlt gerne Steuern. Und das war interessant, dass eben auch Personen dieses System verteidigt haben, die eigentlich zu den Verlierern gehört haben. Also auch in Österreich habe ich das so wahrgenommen, dass wenn man das österreichische Steuergeheimnis kritisiert hat, das war Nestbeschmutzung. Aber die meisten haben ja gar nicht mitbekommen, dass sie selbst auch überhaupt keine Vorteile, sondern eigentlich nur Nachteile von diesem System hatten. Und ja, so nach und nach. Also es gab früher so eine OECD-Initiative, die aber eigentlich nur von ein paar Experten betrieben wurde. Und das war ein sehr zahmer Tiger. Dann hat die EU versucht, eigentlich automatischen Informationsaustausch einzuführen. Das heißt also im Prinzip, ja, dass es nicht mehr möglich war, Gelder über das Steuerbankgeheimnis zu verstecken. Problem sind ja auch, also da habe ich noch gar nicht ausreichend genug drüber gesprochen, eben, dass es häufig keine Register gibt, so dass man nicht weiß, wem Unternehmen gehören. Und so, dass eigentlich öffentliche Register eingeführt werden sollten, das ist auch noch so ein Problem, wo noch sehr viel getan werden muss. Und dann war es eigentlich so, dass so nach und nach immer mehr Leaks aufkamen. Also einerseits hat die Zivilgesellschaft schon angefangen aufzuklären. Dann haben Journalistinnen auch viel mehr von diesen Leaks eben auch publiziert und begonnen, das aufzuarbeiten. Und dann kam irgendwann die Finanzkrise. Also die Finanzkrise kam zum Beispiel nach diesem Liechtenstein-Skandal, nachdem diese Liechtenstein-CD dann publik wurde und wo klar wurde, wie einfach viele reiche Deutsche zum Beispiel ihr Geld in Liechtenstein geparkt haben. Danach kam die Finanzkrise und vorher wurde immer gesagt, man kann eigentlich nichts tun gegen Steueroasen. Da würde man ja in die Gesetzgebung anderer Länder eingreifen müssen. Und was wir aber gesehen haben, dass nach der Finanzkrise, also die Hegemonie eigentlich der ganzen Bankenbranche in Frage stand, wo alle gesehen haben, dass die immer groß reden, aber im Prinzip eigentlich wenig zu bieten haben. Da war die öffentliche Meinung also aufgeschlossener und die Politik wusste, sie musste irgendwie liefern. Und da kam dann auf einmal ganz viel Regulierung. Es kam auch also auf Druck der USA zustande teilweise, dass dann die gesagt hatte, also entweder sollten zum Beispiel Schweizer Behörden Informationen rausgeben oder sie würde den US-Banken, den Schweizer Banken in den USA die Lizenz entziehen. Und dann hat die Schweiz da nachgegeben und dann hieß es aber, okay, wenn sie der USA dieses Zugeständnis macht, warum nicht den anderen Staaten, den europäischen Staaten? Und dann ging das so nach und nach, dass eigentlich eine Steueroase nach der anderen dann umgefallen ist. Und also was ja auch sehr schwierig ist nach wie vor, ist, dass eben auch innerhalb der EU, dass es da auch eben einige Steueroasen gibt, also gerade so Luxemburg, Malta, die Niederlande, Irland, die so eine Regulierung auch immer wieder verhindert haben. Aber letzten Endes hat es sich dann doch gezeigt, dass die Politik eigentlich nach der Finanzkrise dann doch den politischen Willen hatte, was dagegen zu tun. Und da war es dann doch erstaunlich, wie viel dann auf einmal ging, auch auf nationaler Ebene. Und also die Jahre nach der Finanzkrise hat sich dann doch einiges getan. Dann gab es auch im Rahmen der OECD die BEPS-Initiative gegen aggressive Steuervermeidung von Unternehmen, wo sehr viel technische Regulierung beschlossen wurde und auch die Mindeststeuer auf Unternehmen. Und ja, und jetzt bleibt abzuwarten, wie das weiterläuft. Ich denke, es ist total wichtig, da weiter öffentlichen Druck zu machen. Leider ist es so, dass viele gerade so die rechtsextremen und eher konservativen Regierungen nicht unbedingt sehr affin sind, wenn es darum geht, also irreguläre Steuerpraktiken einzuschränken. Aber also ich denke, es hat auch viel mit Aufklärung zu tun.
Ja, ich bin gespannt, gerade wo Sie den letzten Punkt angesprochen haben, was unsere nächste Regierung machen wird, je nachdem, wer es wird. Ja, vielen Dank für das gute Gespräch. Wir sind zeitlich leider schon am Ende. Ich nehme jetzt ganz viel mit. Ich fand es total spannend, wie Elon Musk eigentlich seine Steuern spart und was im kleinen Walsertal los war, fand ich auch sehr interessant. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, Frau Hötsch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Auch vielen Dank für euch fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfiehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen gerne an podcast@derstandard.at. Wir freuen uns immer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Natascha Ickert und sage ciao und bis zum nächsten Mal.
Du denkst out of the box, bist ein Multitalent oder richtig gut in deinem Spezialbereich? Dann suchen wir genau dich. Ob in der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder im Consulting. Wir wissen, deine Stärke optimal einzusetzen und kennen den Erfolg unserer Teams. Denn greatness starts with you. Finde jetzt deinen Traumjob auf karriere.bdo.at.